Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer. Ich habe jetzt dieses Lied gesungen und nachgedacht. Jeder von uns ist einzigartig, ja. Aber uns allen verbinden eine Sache: Wir sind alle Sünder, ja. Und Sünde trennt uns vor Gott. Und die Liebe Gottes kann uns, jeder von uns kann wieder zurück zum Schöpfer bringen oder uns wieder verbinden. Egal wie wir aussehen, egal was wir denken, welche Schmerzen wir spüren oder welche Freude wir im Moment haben, jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns ist, also gibt es keinen zweiten von uns. Von mir ist ein einziger auf der Erde und von dir auch. Aber wir sind alle Sünder. Egal wie ich aussehe, egal welche Erfahrung ich im Leben gesammelt schon habe, welche ich Ausbildung habe oder nicht habe, welche Job ich habe, wir sind alle Sünder. In uns lebt die Sünde und die Liebe zum dem Herrn oder die Liebe Gottes kann uns wieder verbinden mit unserem Schöpfer und wir können uns gemeinsam alle uns freuen. Und deswegen gut, dass man Gemeinde gibt. Heutzutage, manche Menschen sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich kann aufs Internet Predigten hören und ja, es reicht mir. Ich kann mal aus Fernseher Predigten hören und es reicht mir. Ich möchte mal solche Leute sagen, falls ein oder anderer so denkt, über zweite Jesu kommen und den Entrückung der Gemeinde wird er auch aus Internet und aus Fernseher erfahren. Ja? Der Herr wird Gemeinde entrücken. Nicht einzelne Personen, die vor Fernsehen sitzen und Predigten hören. Das ist ja gut, dass es im Fernsehen Predigten gibt und im Internet Predigten gibt. Wir können zusätzlich Nahrung aus diesen Quellen schöpfen. Aber wenn das meine Gemeinde ist, Bildschirm, dann werde ich von diesem Bildschirm erfahren, oh, die Gemeinde ist nicht mehr da. Gut, dass wir zusammenkommen und einander lieben und versuchen zu lieben, zu vergeben. Ja, weil wir sündigen gegeneinander. Es ist toll, dass es eine Gemeinde gibt. Und ich freue mich, dass ich auch hier stehen darf und aus dem Wort etwas vorlesen darf. Und ich hoffe, dass Gott wird unser Herzen heute auch berühren und wir ein bisschen mehr sein Schrift, ein bisschen mehr aus seinem Schrift seine Eigenschaften erfahren, noch mehr lieben werden und noch mehr das Wort Gottes schätzen und lieben werden. Und wir schlagen jetzt alle auf, 5. Mose Kapitel 6, 10 bis 19. Nochmal lesen wir diesen ganzen Text vor, werde ich vorlesen und jeder, der eigene Bibel mitgenommen hat, das ist toll, wenn wir eigene Bibel haben und Schriftbibel haben, die alle anderen Medien können uns auch helfen, mehr Gottes Wort zu verstehen, aber aus unserer schriftlichen Bibel, aus unserer gedruckten Bibel kann man viel mehr merken. Besonders diejenigen, die fotografisches Gedächtnis haben, die wissen ganz genau, wo man was steht. Links, rechts, oben, unten. Wir lesen einfach diesen Text. Sechste Kapitel, 5. Mose oder Deuteronomium ab Vers 10. In Schlachterbibel ist schön geteilt. 10 bis 19. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Väter Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, sondern du sollst den Herrn, dein Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen, unter den Göttern der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und der dich von der Erde vertilgt. Ihr sollt den Herrn, euer Gott, nicht versuchen, wie ihr in Masse versucht habt. Haltet genau die Gebote des Herrn, eures Gottes, und seine Zeugnisse und seine Satzungen, die er dir geboten hat. Und du sollst tun, was recht und gut ist, vor den Augen des Herrn, damit es dir gut geht und du hineinkommst und das gute Land in Besitz nimmst, das der Herr dein Vater zugeschworen hat, und alle deine Feinde von dir her verjagst, wie der Herr es verheißen hat. So ein toller Text aus der Bibel. Wir haben schon vorher gesagt, Kapitel 6, wir haben also die anderen Verse vorher haben wir schon besprochen in drei vorherigen Predigten. Wir haben gesagt, dass Mose ein gutes Fundament oder ein festes Fundament schon gelegt hat für Gehorsam des Herrn, damit Menschen Gott gehorchen. Der hat denen schon gesagt, der Herr hat Gebote gegeben, damit dir gut geht, in ersten drei Versen. Damit du lange lebst. Damit es dir gut geht, Vers 3. Ihr seht gemehrt werden. Deswegen hat er Gebote, Gesetze und Rechtsbestimmungen gegeben hat. Und dann hat er gebetet, Schma Israel gebetet oder diese Worte gegeben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein ist. Liebe den Herrn, fürchte ihn, bewahre diese Worte in deinem Herzen, gib sie weiter an andere Generationen und so wirst du gut leben in diesem Land, was der Herr dir gibt. Er hat schon ein gutes Fundament gelegt, ein solides Fundament gelegt für Israeliten, wenn sie mit ganzem Herzen Gott suchen, seine Charaktereigenschaften in der Schrift finden, ihn fürchten und von ganzem Herzen lieben, sich anstreben, die Gottesliebe und seine Gebote an die Kinder weiterzugeben, beweisen sie dadurch ihre Liebe zu allmächtigen Gott. So kann ich beweisen, dass ich Gott liebe. Viele Leute sagen oder viele Christen sagen, Gott liebt mich und ich liebe auch ihn. Weiß der Herr, dass du ihn liebst. Ich habe in der Ukraine mit einer Schwester gesprochen, so eine jüngere Schwester, 15-jährige. Ich habe gefragt, bist du gläubig? Sie hat mir gesagt, ja, ich habe Buße getan, aber ich habe mich noch nicht taufen lassen. Ich habe nie gefragt, ob du Buße getan hast. Ich war im Gefängnis ein halbes Jahr und habe ich ständig jeden Tag da Buße getan, bin ich rausgekommen und weitergelebt mein Leben. Ich habe dich gefragt, ob du gläubig bist, ob du eine Beziehung mit dem Herrn hast. Sprichst du mit ihm? Weißt du überhaupt, dass du Buße getan hast? Weißt du überhaupt, dass du gläubig bist? Da hat sie so eine quadratische Augen gemacht. Glaube ist eine Beziehung. Das ist toll, dass du Buße getan hast, dass du dich bekehrt hast. Hast du Beziehung? Liebst du Herr? Wenn ja, dann Gott sagt ganz genau, wenn du mich liebst, dann tu das, was ich dir sage. Wir haben darüber auch schon viel gesprochen. Zwei Details sind hier wichtig. Erstens, Gott führt sein Volk in ein Land, wo alles für sie vorbereitet ist. 10. und 11. Vers, wir haben schon gelesen. Land, Städte, Häuser, Zisternen oder Brunnen, wie man, Elberfelder, glaube ich, ja? Du hast Elberfelder. Brunnen oder Zisternen, Weinberge, Ölbäume. Alles ist vorbereitet. Und Thema steht, nachdem das gesagt wird, steht, die du nicht gebaut hast, die du nicht gefüllt hast, die du nicht ausgehauen hast, die du nicht gepflanzt hast. Du hast alles Fertiges da. Ich habe alles für dich vorbereitet. Und zweitens, sie bekommen das Land nicht, weil sie gut sind, nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil dein Gott dich in das Land bringen wird. Wenn dich nur der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird. Wir lesen weiter in der Bibel, die Bibelkundler gehen jetzt weiter in weiter Erforschen der Schrift und wir sehen, Gott sagt, ich rette dich nicht, weil du gut bist, nicht, weil du das verdient hast. Ich rette dich, weil mein Name dadurch verherrlicht wird. Deswegen werde ich dich erretten. Ständig im Alten Testament, in Tanach wird darüber die Rede. Damit der Name des Herrn verherrlicht wird. Ich weiß nicht, wie euch geht, meine Generation, glaube ich, etwas älter. Wenn ich sowas lese, ich vergleiche dies mit mir. Ich bin nach Deutschland gekommen. Was habe ich hier gepflanzt? Ich habe gar keinen Cent in Rentenversicherung bezahlt. Gar keins. gar keinen Cent in Krankenversicherung, Pflegeversicherung und noch jegliche Versicherung, Arbeitslosenversicherung oder Arbeitsunfähigkeitsversicherung, gar keinen Cent anbezahlt. Ich bin mit 26 Jahren gekommen. Gar nichts gemacht, gar nichts. Ich habe ein Haus bekommen, also eine Wohnung bekommen, die ich nicht gebaut habe. Ich bin zu Geschäften gegangen, die ich nicht gebaut habe. Gar nicht, also Ölbäume, Wein, ich habe alles hier. Alles kann ich genießen. Ich weiß nicht, diejenigen, die hier geboren sind, vielleicht verstehen das nicht. Ne? Das ist normal, wenn man hier in Deutschland lebt. Für mich ist gar nicht normal. Ich habe ein anderes Leben gesehen. Da, wo ich war, kann man mit der Wüste vergleichen. Und als ich nach Deutschland kam, alles ist hier. Die Juden haben dreimal Erntedankfest gefeiert. Wir können jeden Tag feiern. Einmal Lidl besuchen oder Aldi. Erntedankfest ist vor deinen Augen. Alles ist hier. Rund um die Uhr, 24 Stunden. Du kannst alles haben. Alles. Was ist mit dem Herrn? Kennt ihr vielleicht Leute oder vielleicht Verwandten oder Bekannten, die damals mit euch in der Gemeinde waren und heutzutage gar keinen Herrn suchen? Vielleicht kennt einen oder anderen solche Menschen. Unser Schwager ist aus Ägypten gekommen. Da ist eine starke Verfolgung, obwohl unsere Regierung nicht anerkennt. Da ist eine starke Verfolgung der Christen. Die Christen werden verjagt und verfolgt. Du darfst keinem Evangelium erzählen. Die waren alle zusammen in der Gemeinde. Und dann haben sie hier Schutz gesucht, in einem christlichen Land. Und dann trifft er einen oder anderen und er sagt, besuchst du Gemeinde? Der sagt, nein, brauche ich nicht, ich habe jetzt alles. Keine Verfolgung, keine Angst, Sicherheit. Und dann, ihm ist schlecht geworden, physisch. Der sagt, ich verstehe nicht, die brauchen den Herrn überhaupt nicht. Er kann das nicht verstehen. Habt ihr den Herrn nur geliebt, weil da Verfolgung war? Nur wegen Verfolgung. Warum seid ihr damals jeden Sonntag zu Gottesdienst gegangen? Und hier in Deutschland gar nichts. Die brauchen den Herrn nicht mehr. Die haben alles. Deswegen sagt Mose ganz deutlich, oder Herr durch Mose, vergiss, 12. Vers, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen. Er weiß ganz genau, was passieren wird. Erste Warnung. Übrigens, gibt es hier Plattdeutsche zwischen uns? Ja, bestimmt, ja. Die zwei sitzen vorne. Meine Frau ist Plattdeutsch, ja. Mein Schwiegervater sagte mir damals, als wir verheiratet waren, jetzt bist du veredelt durch unsere Familie. Ja? Gibt es hier Deutsche, so Wolgadeutsche? Gibt es auch Wolgadeutsche? Gibt es auch Wolgadeutsche, ja. Plattdeutsche gibt es auch. Gibt es andere Deutsche? Gibt es hiesige Deutsche, die deutsche Deutschen gibt es hier. Es gibt neuen Ausdruck, deutsche Deutschen. Übrigens, ja, es gibt nicht nur Deutsch. Wenn du sagst, ich bin Deutsch, ja, was für ein? Russlanddeutsch, Kasachsdeutsch, Kirgisdeutsch, Ukrainedeutsch, Rumänendeutsch, Plattdeutsch oder deutsche Deutsch. Gibt es auch? Die nicht deutsche Deutschen, die hier sich befinden. Wieso sind wir nach Deutschland gekommen? Weil wir Deutsche sind? Oder weil wir Juden sind? Der Herr hat uns hierher geführt. Meine Mutter ist in 1935 in der Ukraine geboren worden. Vater, mein Großvater Adolf Gerner, wurde erschossen in 1937 als Staatsfeind. Sie wurde nach Ural verschleppt. Bis 1953 musste sie zur Kommandatur jeden Tag gehen. Als Tochter des Feindes, Staatsfeindes. Und danach, als diese Zeiten kamen, dass die Deutschen nach Deutschland kommen konnten, hat sie Antrag gestellt und dieser Antrag wurde abgelehnt. 1995. Nochmal abgelehnt. Sie ist doch Deutsche. Sie muss doch nach Deutschland, oder? Und wir haben gesagt, Mutter, schau mal, der Herr versperrt dir den Weg. Ich weiß nicht, warum. Nur als sie 80 Jahre alt wurde, vor 2 Jahren, hat sie Erlaubnis bekommen, nach Deutschland zu kommen, weil Gesetz geändert wurde. Wir sind hier nicht, weil wir Deutsche sind, weil der Herr möchte, dass wir hier sind. Und es gibt viele Nicht-Deutschen, die mit Deutschen verheiratet sind und nach Deutschland gekommen sind. Oh, gut, dass ich eine Deutsche verheiratet habe. Ja, jetzt kann ich in Deutschland leben. Ich habe damals gar nicht darüber nachgedacht. Also nicht gezielt eine Deutsche oder einen Deutschen geheiratet, damit man nach Deutschland kommt. Wir sind hier, weil der Herr wollte, dass wir hier sind. Und genau das sagt er diesem Volk. Erste Warnung. Wohlstand wird Gott in Vergessenheit bringen. So hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Wenn ich etwas ohne Fleiß erhalte, werde ich schnell selbstbewusst und vergesse schnell den Geber. Kauf deinem Kind etwas, gib es ihm und versuche es danach zurückzubekommen. Was sagt er? Kauft ihm in dein Bonbon oder in dein Eis und sagt, gib mir einmal zu beißen. 99,9%, du kriegst nichts zurück. Und wenn ein Mensch was verdient hat und was gekauft hat und dann sieht er jemanden in Not, dann kann er ganz gut abgeben. Das, was wir umsonst oder ganz schnell kriegen, werden wir ganz schnell beibehalten und geben wir nicht an anderen. Das ist meins. Das ist mein Haus, mein Auto. Wir haben diese Woche, wir waren bei der Freizeit in Siegerland. Und haben die da Volleyball gespielt und da standen Autos daneben. Und einer sagt, park daneben Auto nicht, weil sonst wird schwer oder wird schlimm. Ich habe gesagt, dem Auto nicht, dem Besitzer. Auto wird nicht leiden, wenn wir Auto kaputt schlagen mit dem Ball, ja, oder so mit dem Stein. Das ist meins, das gehört mir. Versuch mal wegzunehmen. Ich bin besonders, wie haben wir gesungen? Ja, du bist sein Einziger, das ist meins. Du wirst merken, wie tief diese Wahrheit in uns steckt, in jedem von uns, nicht in unser Kind. Bei Kindern einfach sieht man alles ganz schön. Die Kinder sind noch, die sind noch nicht gelernt, alles zu vertuschen. Die Erwachsenen können schon ein Lächeln spenden und ganz anders da in sich tief denken oder überlegen. Die Israeliten kommen in ein Land, wo alles total anders ist als in Ägypten oder in der Wüste. Alles wird verlockend sein. Ich kriege mal, stellt mal vor, die stehen vor dem Berg. Da kommt Mose herab und dann sagt, als du Sklaven haben wirst. Welche Sklaven? Ich weiß man, wie man Sklaven leben, aber als Sklavenhändler habe ich noch nie gelebt. Alles wird verlockend in diesem Land. Matthew Henry, ein Puritaner, der Ende 17. und einfach 18. Jahrhundert in England lebte, sagte Folgendes. Wenn die Welt uns zulächelt, neigen wir schnell dazu, ihr zu gefallen und denken, dass in ihr unser Glück enthalten ist. Wenn der Mensch sich in Armut befindet, ist er sehr schlecht. Aber wenn die Armut in den Menschen, menschlichen Herzen ist, ist es viel schlimmer. In Deutschland erleben wir diese Zeit ganz oft. Wir haben alles äußerlich und innerlich, äußerlich haben wir alles und innerlich sind wir arm. In der Ukraine ganz oft, ich fahre 4-mal pro Jahr und diesmal vielleicht 5-mal in die Ukraine und da fragen Menschen oft, wie ist in Deutschland? Jetzt haben sie Visum frei bekommen, jetzt können sie selbst kommen. Jetzt braucht man kein Visum, von der Ukraine nach Deutschland zu kommen. Braucht nichts. Nur biometrisches Pass, fertig. An der Grenze kannst du mal vorbeifahren, wenn du Geld natürlich. Die merken ganz schnell, dass in Polen schon alles teurer ist. Und sobald du in Deutschland sich befindest, ist unmöglich. Ich glaube mal, die werden nicht weiter als DDR fahren, weil es reicht kein Geld mehr, weiterzufahren. Allein an Tankstelle 5-mal alles teuer als in der Ukraine und 2-mal teuer als in Polen. Die fragen mich oft, wie ist Leben in Deutschland? Ist gut da? Ich sage, ja. Im guten Auto fahren schlechte Sünder auf guten Autobahnen. Gute Autos fahren auf guten Autobahnen da drin sitzen, genau gleiche Sünde. Ist alles top. Jedes Mal, wenn ich zur Gemeinde fahre, Vormittag, ich sehe mal, wie bei so einem Wetter Leute packen und wollen nach draußen irgendwo ins Freien fahren, sich ausruhen, Natur genießen. Was ist mit dem Gottesdienst? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Einmal sagte mir ein Missionar aus Sibirien, wir haben in Sibirien versuchen durch die Armut, ihr hier in Deutschland aber durch den Wohlstand und man weiß nicht, was schlimmer ist. Das hat er uns vor 15 bestimmt Jahren gesagt. Dann ist er auch verstorben, der war früher ehemaliger Drogenabhängiger. Der war mit mir in einem Einkaufszentrum, in einem Geschäft und ich wollte mal was, Frühstück, was einkaufen. Sag mir, wenn du was willst, ich kann dir auch gerne kaufen. Sagte, ich brauche nichts, ich gucke nur, damals vor 15 Jahren, ich gucke mal, was hier alles nun hier gibt. Das ist Anfechtung, Versuchung. Und danach hat er dieses Wort gesagt, ich weiß nicht, was schlimm ist, ob du alles hast oder ob du gar nichts hast. Gott warnt Menschen vor der Gefahr des Wohlstandes. Sie könnten ihren Gott vergessen. Woher weiß der Herr das? Weil das bis dahin immer der Fall war. Die Nöte führen Menschen zu Gott und der Wohlstand führt sie von Gott. In Sprüchen 30, 7 bis 9. Schlag mal mit mir bitte Sprüche 30. Kapitel. Die Bibelkundler werden jetzt lesen Sprüche. Ja, dann kommen die auch irgendwann bis 30. Kapitel. Da sind die Worte von einem Agur. Von 7 bis 9. Ich habe noch nie in meinem Leben in der Gemeinde laut gesprochen so oder ähnliches Gebet gehört. Nie. Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich nicht alle Gebetsstunden besucht, deswegen. Nie bei einem Hauskreis habe ich dieses Gebet gehört oder ähnliches. Nie mit einem habe ich gesprochen, der hat so gebetet, wie diesen Mann da gebetet hat. Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr oder habt einen von euch irgendwann selbst gebetet, dann kommt zu mir oder vielleicht kann man Hand anheben oder sagt, doch, ich bete mal jeden Tag mit diesem Gebet. Zweierlei erbitte ich mir von dir, das wollest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stelle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Ich habe noch nie gehört, dass irgendein Christ gebetet hat und gesagt hat, gib mir nicht viel Geld, sonst vergesse ich dich. Ich weiß es nicht, vielleicht hat ein oder anderer von euch gehört oder selbst gebetet. Wir brauchen mehr, wir singen Lieder, wir brauchen mehr, mehr, mehr und mehr. Und Paulus korrigiert und sagt, ja, das ist ja schön, wenn du mehr hast, kannst du mehr spenden. Aber ich glaube nicht, dass wir alle immer aus diesem Motiv zu Chefs gehen und fragen, gib mir ein bisschen mehr Geld. Kannst du mein Gehalt erhöhen? Warum? Ich möchte Armen mehr spenden. Ich glaube mal, dein Chef wird große Augen machen, vielleicht wirklich kriegst du größer Gehalt. Sag, wenn du mal weitergeben möchtest, ja, oder vielleicht fragt er dich, bist du irgendwie im Sinne? Du möchtest mehr Geld haben, damit du mehr anderen gibst? Er weiß, womit Armut und Wohlstand verbunden sind. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Wahrheit verstehen und ebenfalls mit Agurs Worten vielleicht auch beten. Deswegen ist es so wichtig, das Wort Gottes immer vor Augen zu haben, auf dem Arm zu binden, in den Augen zu bringen, auf die Pforten und an die Tore zu schreiben. Weil nur das Wort Gottes uns erinnern kann, wer uns das wahre Glück, eine Zukunft und Hoffnung geben kann, nämlich nur der Herr. Aber jetzt haben wir ein Dilemma. Einerseits will Gott für Menschen nur das Gute und gibt uns deswegen seine Gebote. Andererseits weiß er genau, dass sobald ich mich in dem Wohlstand befinde, werde ich dazu neigen, ihn zu vergessen. Was kann man machen? Wie kann man dieses Dilemma jetzt lösen? Wie kann man dieses Spagat jetzt lösen? Er sagt, ich möchte, dass du gut lebst, aber sobald du gut lebst, du wirst mich vergessen. Und er löst dieses Dilemma ganz interessant. Wie? 19. Vers. Und alle deine Feinde von dir her verjagst, wie der Herr es verheißen hat. Die Feinde, unsere Feinde, die werden uns immer halten an richtige Position. Gott wird sie dazu nutzen. Kapitel 28 in diesem Buch, im gleichen Buch 5. Mose, Kapitel 28. Schaut mal, wie interessant. Die Bücher sind wirklich toll. Die biblischen Bücher sind sehr interessant, wenn man wirklich sie durchliest und versucht, diese Gedanken nachzufolgen. 28, 47. Dafür, dass du den Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast, mit fröhlichem und bereitwilligen Herzen, als du an allem Überfluss hattest. Merkt? Überfluss führt von Gott weg, von Gemeinde, von Dienst weg. 48. Musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen im Hunger und Durst, im Bloße und im Mangel an allem. Und er wird dein eisernes Joch auf dein Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Hat er das nicht gesagt? Ein bisschen früher, im 6. Kapitel. Wir haben doch gelesen, 15. Vers, denn der Herr, dein Gott, der deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott, damit nicht der Zorn des Herrn, dein Gottes, gegen dich entbrannt und er dich von der Erde vertilgt. Er hat ein Mittel dafür ausgedacht, unsere Feinde. Er schickt uns Schwierigkeiten und stellt uns in unbequeme Umstände beziehungsweise ausgangslose Situationen, damit wir erfahren, wer in unser Leben Gott ist, wir selbst oder Jahwe. Erfahrungsgemäß betet der Mensch in schwierigen Lagen selten oder öfter. In schwierigen Lagen beten wir öfter oder selten? Öfter. Feinde des Herrn, Feinde des Volkes. Gott erzieht seine Kinder durch menschliche Hände, steht in 2. Samuel 7, 13, 16. Falls jemand schreibt, könnt aufschreiben, 2. Samuel 7, 13, 16. Nicht umsonst erinnern sie der Herr über den Auszug aus Ägypten, 12. Vers, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Als der Pharao mit seiner Armee oder Feinde kam, war sofort sichtbar, wer Gott fürchtete und ihm vertraut und wer sofort die Umstände und Menschen zur Verantwortung zog. Der Schlüssel des Gehorsams, die Furcht vor Gott, Vers 13. Sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Immer wieder kehrt Mose zurück zur Quelle des Gehorsams, Furcht vor dem Herrn. Das ist das einzige Fundament für Gott gefälliges Leben. Wenn du siehst, wie Menschen in dem Wohlstand Gott schnell vergessen, musst du nicht lange raten, warum. Der Herr hat es schon vor Ewigkeit gesagt, Römer 3, 18, es ist kein Gottes Furcht vor ihren Augen, deswegen sündigen wir. Nur aus Mangel an Gottes Furcht sündigen wir, indem wir die Gebote Gottes brechen. Nur aus Mangel an Gottes Furcht sind wir mit unserem Leben nicht einverstanden. Nur aus Mangel an Gottes Furcht streiten wir, kämpfen miteinander, beleidigen einander, lästern und spotten übereinander, stellen und begehren alles und allen, was rundherum ist. Nur aus Mangel an Gottes Furcht. Wenn wir wirklich Gott fürchten und den lieben, dann sagen wir, der Herr ist mein Hirte, ich brauche jetzt alles. Mir wird nichts mangeln. Die damaligen Menschen waren genauso wie wir, nicht besser und nicht schlechter. Sie wollten ein besseres Leben haben, aber sobald sie es bekommen haben, haben sie nicht den Herrn, sondern sich selbst erhoben und Gott mit all seinen Werken und Taten in die Vergessenheit gedrängt. Wie oft beten wir vor der Hochzeit und wie wenig nachher? Wie intensiv suchen wir ein Gesicht des Herrn vor den Prüfungen und wie wenig nachher. Wenn wir ein Haus bauen, einen Job suchen und vor einer schwierigen Wahl stehen, bemühen wir uns mehr mit Gott und seinem Wort zu beschäftigen was passiert nachher. Vergiss nicht deinen Gott. Damit die Menschen Gott im Wohlstand nicht vergessen, gibt Mose einen Rat. Kannst du jetzt, Arthur, PP anschalten, PowerPoint. Du sollst Gott fürchten, ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Oder bekennen. Bei Gottes Namen schwören heißt, also dein Ja muss Ja sein und dein Nein muss Nein sein, steht im Neuen Testament. Ja. Das heißt, wenn ich, die damals haben sie geschwört, ich schwöre dir, dass ich recht habe. Und so, jetzt kann ich sagen, ich bin doch ein Christ, wie kann ich lügen? Ich lebe, ich bekenne den Herrn ständig. Ich liebe den Herrn, wie kann ich lügen? Du kannst mir vertrauen, warum? Weil ich den Herrn liebe, richtig oder nicht? Und das ist ein einziger Grund. Ich muss nicht schwören. Ich muss vor dem Herrn leben. Vor seinem Angesicht. Fürchten, gleichzeitig lieben, haben wir dafür gesprochen. Nicht vergessen. Gott dienen, nicht den Götzen. Gott bekennen, nicht versuchen. Er sagt ständig darüber. Er gibt uns seinen Rat. Fürchte den Herrn. Diene ihm. Und schwöre bei seinem Namen. Und dann wirst du ihn nicht vergessen. Wie kann ich mal Herr vergessen, wenn ich weiß, dass in der Gemeinde einmal pro Woche ich diene? Ich muss mich vorbereiten. Dann habe ich ganze Woche Zeit, mich vorzubereiten. Die Leute, wenn ich mal predige, die Leute quälen mich durch diese WhatsApp. Was für ein Thema hast du? Da einer muss eins vorbereiten, andere muss anders vorbereiten, dritter muss drittes vorbereiten. Die dienen alle, nicht nur am Sonntag. Ständig immer in der Woche, ich bin diesmal Dienstag ein bisschen früher gekommen und dachte ich, wer kann mir Gemeinde aufschließen? Da sind Leute hier, die dienen, die bereiten diese Lieder, die Beerdigungslieder. Ständig jemand da und dient. Wie kann ich mal den Herrn vergessen, wenn ich ihm diene? Wenn ich ständig über ihn nachdenke, über sein Wort, wie ich mal besser dienen kann. Wenn ich ihm, nein, fürchten und lieben, noch nicht. Wie kann ich ihn vergessen, wenn ich ihn liebe? Schwester, wenn du deinen Mann liebst, wie kannst du ihn vergessen? Wie heißt dein Mann? Weiß ich nicht, wie er heißt. Wenn ich jemand liebe, ich werde nie vergessen, nie seinen Namen, nie was er liebt, nicht. Werde ich mehr Fragen stellen? Erklär mir, was machst du? Was magst du? Was magst du? Was magst du? Was liebst du? Wie kann ich dir dienen? Wenn ich ihn liebe, dann diene ich ihm. Und dann sage ich, ich bin ein Mann, meine Frau ist Elisabeth Gerner. Ich bin ein Mann von Elisabeth Gerner. Die Leute sagen, boah, du siehst so gut aus. Ja, weil meine Frau dafür gesorgt hat, ich bin ein Mann von ihr. Ich liebe sie, ich versuche sie zu dienen und bekenne von allen Menschen, ich bin Ehemann von Elisabeth Gerner. Genauso gut läuft mit dem Herrn. Wenn ich ihn liebe, dann werde ich ihm dienen. Wenn ich ihn diene, dann werde ich jeden bekennen, ich bin ein Christ, ich liebe den Herrn, ich kann nicht anders. Du kannst mir vertrauen. Glaub mir, mein Chef, ich werde dich nie belügen. Nie, weil ich den Herrn liebe. Dann sagt er, ich brauche so einen Arbeiter nicht. Toll, dann gehe ich woanders. Dann gehe ich an der Stelle zu suchen. Dann werde ich nicht verschweigen. Das ist so trivial, so einfach alles. Und so schwer tun wir das oder können wir zu tun. Willst du es tun, vergisst du den Herrn nicht im Wohlstand. Wozu wird die Vergessenheit des Schöpfers führen? Schauen wir mal weiter. Vers 14. Wir können zu Götzen, ja? Götzendienst. Steht zu Götzen. Vers 14. Nicht anderen Götzen nachfolgen. Wenn ich in meinem Herzen Gott und seine Gebote nicht bewahre und sie an meine Kinder nicht weitergebe, werde ich Gott im Wohlstand vergessen. Es wird nur zu zwei Folgen führen. Ich werde Götzendienst treiben und Gott versuchen. Wenn mein Blick von Gott sich an die Menschen richtet, werde ich sie beneiden und sie nachahmen. Es wird mich umgehend zu ihren Götzen bringen. Wenn ich in irgendein neues Auto reinsteige, dann diesen Tag ist bei mir, ist tot. Ich kann nichts mehr leben. Ich muss den ganzen Tag bis zu Abend, mein Auto ist nicht so schön. Wenn ich in ein Haus reinkomme, ein bisschen größer und schöner als mein Haus ist, boah, dann kann ich nicht mehr. Dann muss ich irgendeine Wohnung, keine Zimmerwohnung besuchen in irgendeinem neunstöckigen Haus. Dann sage ich, oh gut, dass ich mal ein bisschen anders habe. Ja, es ist. Sobald wir etwas Schöneres sehen, wollen wir diesen Menschen nachjagen, nachahmen und diesen Götzen auch haben. Und deswegen sagt er, pass auf, wenn du mich vergisst, dann wirst du sofort Götzen anbeten. Götzendienst ist eigentlich den Dienst an mich selbst. Sobald ich den Herrn vergesse, werde ich einen anderen Gott in die Mitte meines Herzens stellen, nämlich mich selbst. Ich beginne Menschen zu zwingen, mich anzubeten. Das heißt, das zu tun, was ich will, das ist ja eigentlich Götzendienst. Du darfst, Alex Trippel, du darfst mich nicht so angucken. Warum? Weil ich so will, weil ich nicht will, dass du mich so anguckst, verstehst du? Du, Schwester, liebe, du darfst mit mir so nicht reden. Warum? Weil es gibt mein Gesetz, wie mit mir geredet wird, wie mich angeguckt, wie du mich angucken darfst, wie mit mir die Leute sich verhalten sollen. Dann werde ich mich stellen und alle zwingen, mich anzubeten. Bete mich an. Wie soll ich dich anbeten? Tu das, was ich will. Ganz einfach. Gott sagt, willst du mich anbeten? Ja, da sind die Gebote, Rechtsbestimmungen, Zeugnisse. Tu das willst du mich anbeten. Genau das tun wir. Wir zwingen Menschen, uns anzubeten. Mein Herz wird alle möglichen Götzen suchen, die meinen Wünschen, Begierden und Plänen entsprechen. Wir schlagen jetzt Hesekiel 14. Kapitel. Es ist schön, dass alles im Alten Testament im Tanach steht. Merkt ihr? Wir haben noch das Neue Testament noch nicht aufgeschlagen. Ich glaube mal, werden wir auch heute nicht. Das mag ich an Brüder von Breckefeld. Die kommen fast immer aus Altem Testament, predigen aus Altem Testament, oder? Jesaja und die letzte Mal waren Könige, ja, Samuel-Bücher. Wie heißt das auf Deutsch? Hesekiel. Hesekiel 14. Kapitel. Und es kamen etliche Männer von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich vor mir hin. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihren Herzen geschlossen und den Anstoß zu ihrer Missetat vor ihr Angesicht gestellt. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sprich zu ihnen. Die Übersetzung muss jetzt korrigieren, russische Übersetzung. Ne? Alex, du musst jetzt korrigieren, genauso wie in Deutschen steht, so zu übersetzen. Darum rede mit ihnen und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr, jeder Mann vom Haus Israel, der seine Götzen in sein Herzen schließt. Wo schließen wir Götzen? Zweitmal steht. Und den Anstoß zu seiner Missetat vor sein Angesicht stellt und zu den Propheten kommt, demjenigen, der kommt, will ich der Herr selbst nach der Menge seiner Götzen antworten. Das muss man in Russischem korrigieren. Um den Haus Israel ans Herz zu greifen, weil sie sich von mir entfremdet haben, um alle ihre Götzen willen. Darum spricht der Herr, darum sprich zu den Haus Israel, so spricht Gott der Herr, kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und wendet eure Angesichter von allem euren Grollen ab. Merkt ganz schnell, die Götzen sind hier und hier sind Anstoß zu Missetat. Das heißt, ich werde mal in Schöpfung etwas suchen, was meinem Herzen entspricht. Herzensgötzen können zum Beispiel folgende sein: Vergnügen, Freiheit, Selbstbestimmung, Liebe, körperliche Zuwendung, Intimität, Wertschätzung, Wichtigkeit, Geltung, Bedeutung, Sinn, Akzeptanz, Beliebtheit, Ruf, Ansehen, Respekt, Bewunderung, Anerkennung, Ehre, Erfolg, Sicherheit, Geborgenheit, Kontrolle, Autorität, Macht, Friede, Harmonie, Genuss, Komfort, Bequemlichkeit, Luxus, Ruhe, Entspannung, Fröhlichkeit und Ähnliches. Das können Herzensgötzen sein. Und wenn ich diese Götzen da habe, dann werde ich dementsprechend alles suchen. Das ist ganz, ganz einfach. Dann werde ich mal ständig sitzen und nach Autos suchen, nach Häusern, nach Urlaub, nach irgendwas, was meinem Götzen entspricht. Dann werde ich einen dementsprechenden Job suchen. Und deswegen sagt er, entweder wirst du mich vor Menschen bekennen oder dich. Entweder wirst du meine Gebote tun oder deine Gebote. Entweder wirst du Menschen über meine Liebe erzählen oder wirst du Menschen zu dich ziehen. Der Götzendienst wird von Gott scharf verurteilt und durch den Zorn Gottes bestraft. Die Israeliten wurden später sogar wegen Götzendienst in Exil gebracht. Und zweitens zu der Versuchung des Herrn. Wenn ich mein Herr vergesse, dann werde ich zu Götzendienst kommen und werde ich dem Herrn versuchen. Vers 16, ihr sollt den Herrn, euer Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn bei Masse versucht habt. Mose erwähnt hier ein Ereignis aus Exodus 17, 1 bis 7. Ich rate mal euch, falls ihr sowas in der Bibel liest oder findet, schlagt sofort auf und liest, was er meint. Weil die Leute wissen, was er meint und wie oft wissen nicht, was er meint. Er sagt, versuch nicht, wie du damals den Herrn versucht hast. Wie hat allein dieser Satz, wie kann ich den Herrn versuchen, muss mich schon dahin führen. Was haben die, wie kann ich den Herrn versuchen? Wie kannst du den Herrn versuchen? Wie kannst du den Herrn versuchen? Wie kann ich den Herrn versuchen? Keine Ahnung. Lesen wir ganz schnell. 2. Mose Kapitel 17. 2. Mose Kapitel 17. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreise nach dem Befehl des Herrn und sie lagerte sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken, darum stritten sie mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Interessant. Okay. Mit Anführer streiten heißt schon nach dieser Stelle, dass ich den Herrn versuche. Ich bin mit ihm nicht einverstanden, dass er solche Vorgesetze über mich gestellt hat. Und da geht diese Geschichte über Wasser und die kriegen das Wasser und so weiter. Mose muss Felsen schlagen und so weiter. 7. Vers. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt haben, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Jedes Mal, wenn ich nicht einverstanden bin mit Vorgesetzten, die der Herr über mich gestellt hat, und jedes Mal, wenn ich sage, warum handelt Gott jetzt nicht? Versuche ich den Herrn. Versuche den Herrn nicht. Er weiß, was er tut. Er liebt dich. Er hat dich in diesen Land gebracht. Er hat etwas für dich. Er weiß, was er tut. Deswegen, der Herr, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Vertraue diesem Herrn. Vertraue dem Herrn, er weiß, was er tut. Er kennt dich durch und durch, jede deine Zähne ist ihm bekannt. Meistens erfahren wir, dass wir krank sind, als wir schon ein paar Monate krank sind. Der Herr wusste das. Und meine Mutter, sie sitzt, oh, vielleicht habe ich Krebs. Oh, da ist ein bisschen, ich bin zum Arzt gekommen, ich habe hier Schmerzen, vielleicht habe ich da Tumor. Und die Ärztin fragt mich nur, wenn da Tumor ist, was ändert sich bei ihrem Leben? Wenn sie das erfahren und dann? Ich habe meiner Mutter gesagt, was ändert sich, wenn mein Arzt sagt, ja, jetzt hast du Krebs, dann wirst du schnell sterben, nicht mehr. Sobald du es nicht weißt, vielleicht noch ein paar Monate mehr. Wenn du das weißt und wenn du Gott nicht vertrauen kannst in diesem Moment, dann wird mein Leben zur Hölle werden, oder? Ich habe selbst Angst vor Krebs. Jedes Mal, wenn ich zum Arzt komme, vielleicht ist der Tumor, vielleicht ist der Krebs. Das ist schon Volkskrankheit in Deutschland, Krebs. Vielleicht werden ein oder andere von uns auch vom Krebs sterben, weiß man nicht. Vielleicht auch nicht. Wo ist der Herr? Warum handelt er nicht? Wo ist er überhaupt? Warum die Leute haben mir was zu sagen? Warum diese Leute stehen über mich? Versucht den Herrn nicht. Versucht den Herrn nicht. Jetzt verstehen wir, was heißt Gott zu versuchen, wenn ich hinter meinen Problemen Menschen sehe und sie beschuldige, versuche ich damit den Herrn. Diese Wahrheit ist heute unter den Christen in Vergessenheit geraten. Wer trägt die Schuld in Konfliktsituationen bei uns? Wer ist schuldig? Und wie oft in der Familie Mutter wird Vater zur Verantwortung ziehen. Deswegen unser Kind ist so, weil du. Und genau andersrum läuft. In der Gemeinde, wer ist schuldig bei uns in der Gemeinde, wenn etwas schief läuft? Ist jemand schon, ja, oder? In der Familie, bei der Arbeit. Wir beschuldigen Menschen, die Gott auf unser Weg gestellt hat, als Hindernisse, in Anführungsstrichen, oder Segen, je nachdem, wie du siehst. Und mein Charakter, meine Götzen werden enthüllt. Und ich sage, nein, 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 nicht ich. Er ist schuld, nicht ich. Das sagt, versuch den Herrn nicht. Wenn du so tust, dann versuchst du mich. Ich habe diesen Menschen auf deinen Weg gestellt. Ich will durch diesen Menschen dein Herz verändern. Ich will, dass du mehr mich liebst und an mich dich mehr wendest oder öfter dich wendest. Sehen wir hinter alle Ereignissen die liebende Hand Gottes. Wenn Gott schweigend auf unser Gebet reagiert, beschuldigen wir ihn nicht, dass er nichts unternimmt. Laut Buch Esther, Gott spricht am lautesten in der Stille. Kein einziges Wort hat Gott gesprochen im Buch Esther. Kein einziges. Aber durch die Ereignisse, durch diese Stille, spricht er am lautesten. Sobald Israeliten auf alles Fertiges kommen, wird Gott sie in Situationen stellen, wo ihr Glaube und Vertrauen geprüft wird. Werden sie sich an Gott wenden, weil er hinter allem steht, oder werden sie versuchen, einen eigenen Ausweg zu finden und dabei Menschen und Gott zu beschuldigen? Erinnere dich bitte an deine letzte Schwierigkeit. Du hast bestimmt in dieser Woche irgendwas gehabt. Irgendwas, was nicht in Ordnung war in deinem Leben. Konfliktsituation, irgendwas, was nicht stimmt. Die Frage, 1 Million Euro Frage lautet, kannst du Gott für dieses Problem danken? Hast du verstanden, dass Gott hinter diesem Problem stand? Hast du verstanden, dass er dich einfach mit seinen Fingern einfach ein bisschen getippt hat? Tick! Pff. Wenn Gott schweigend auf unser Gebet reagiert, hast du gesehen, wie liebevoll Jahwe dich in diese Situation gestellt hat, wo dein Herz platzte, wo du wütend und beleidigt warst, wo du dich als Opfer verstanden hast, wo die Menschen drumherum alle böse waren oder wo du kein Vertrauen mehr an dem Herrn hattest? Hast du gesehen, hast du verstanden, dass hinter diesem Gott stand? Wie oft hört man die Frage, hat dir das oder jenes gefallen? Ganz oft höre ich in der Gemeinde, wenn man etwas, jemand was predigt, nachher wird gefragt, hat dir diese Predigt gefallen oder hat dir die Predigt gefallen? Es geht nicht um Gefallen. Mir gefällt vieles nicht in diesem Leben und auch in der Bibel nicht. Das heißt nicht, dass ich mal das nicht lieben soll. Es geht nicht, gefällt oder nicht. Gefällt dir bei deiner Arbeit? Gefällt dir in deinem Studium? Gefällt dir? Gefällt dir? Hat dir ein Urlaub gefallen? Dir ein Urlaub gefallen? Das geht nicht um Gefallen. Gefällt dir ist eine Frage, die zu Christen irgendwie nicht ganz passt. Wenn ich nach meinem Gefallen leben werde, werde ich vielleicht auch nicht so viel in der Gemeinde dienen. Oder? Wem gefällt? Auf alles zu verzichten, was man genießen kann. Jetzt stellt mal vor, ihr habt bestimmt Pläne für heute. Ja? Und stellt mal vor, wenn wir jetzt am Ende des Gottesdienstes sagen, Jochen steigt einfach oben und sagt, Leute, wir haben heute Überraschung. Wir haben jetzt Essen bestellt für alle, die heute hier sind. Und nachher werden wir 3 Stunden noch Predigten hören von anderen Brüdern. Bei 27 Grad draußen? Schwierig, ne? Schwierig. Ich habe auch was vor. Ich habe auch was vor. Wie man nicht in solche Lage kommt. Jetzt kannst du bitte nochmal zum Schluss diese PowerPoint anschließen. Gott sagt nicht nur, wo die Gefahr ist und zu welchen Folgen das Ungehorsam führen wird, sondern er sagt uns, wo wir auch Hilfe herkriegen können. Unsere guten Taten sind von der Kenntnis des Wort Gottes abhängig. Wieder schickt Mose uns zu Schma Israel. Lieben, jetzt das Wort Gottes lieben, kennen, bewahren, weitergeben. Er sagt, davon wird abhängig, ob du den Herrn versuchst, im Götzendienst fällst und ihn vergisst. 2. Chronik 16,9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ich werde nur dann glücklich, wenn mein Herz auf Gott gerichtet ist und ich überlege, was der Herr über mich, meine Gedanken, meine Worte und meine Handlungen denkt. Das ist das Leben von den Augen des Herrn. Da steht oben, das Leben, jetzt nächste Mal klicken. Vor den Augen des Herrn heißt das, ständig mir eine Frage zu stellen. Was meint mein Herr über das, was ich gesagt habe, gedacht habe, getan habe oder nicht getan, nicht gesagt, nicht gedacht habe? Was meint er? Und das führt uns zwingend zu seinem Wort, weil hier steht, was er meint. Schwarz auf weiß. So viel in meiner Bibel. Deswegen sagt der 17. Vers Mose wieder, haltet genau die Gebote des Herrn, euer Gottes, und seine Zeugnisse und seine Satzungen, die er dir geboten hat. Und du sollst tun, was recht und gut ist, vor den Augen des Herrn, nicht vor Menschen. Paulus sagt, wenn ich treu bin gegenüber meinem Herrn, mir ist gleich, was Menschen über mich denken. Sie können denken, was sie wollen. Was er über mich denkt. Das ist entscheidend. Und Mose sagt das. Tu das bitte. Bitte, bitte, bitte. Er erteilt Befehle. Er sagt nicht, tu das bitte. Er befiehlt Menschen. Befehlt, ja? Befehlt. Wenn wir Verse 13 mit 17, 80 verbinden, dann verstehen wir, wie wir Hindernisse auf dem Weg des Gehorsams überwinden können. Übrigens, das ist diese Tabelle. Gott fürchten, lieben, ihm dienen, ihn vor Menschen bekennen, seine Gebote halten und alles, was gut und recht ist, vor Augen dem Herrn tun. Wenn ich mir ständig Gedanken mache, was Menschen über mich denken, werde ich der elendste Mensch der Welt sein. Furcht vor Menschen wird mich vor ihnen fressen, zerfressen und zerstören. Die Furcht aber vor Gott wird mich erquicken, mir neuen Mut schenken und neue Kraft geben, dementsprechend nach seinem Willen zu leben. Höre Israel, der Herr, 4. Vers, ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Ich möchte mal schließen mit einer bekanntesten Stelle aus dem Neuen Testament. Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11, Verse 27 bis 30. Wir können so nicht leben ohne Jesus. Ich kann ohne Jesus, ohne seine Liebe in mir, ohne Heiliger Geist, ich kann Gott nicht dienen, ich werde ihn vergessen, ich kann ihn nicht lieben und ich kann ihn nicht bekennen. Ich werde immer Angst haben, Gott von Menschen zu bekennen. Ich brauche dafür neues Leben in mir, Mut, Kraft, Geist, den Löwen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Er hat uns den Sohn offenbaren. Wir kennen ihn. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Mühselig von ihnen drängt, beladen äußerliche Umstände. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und mein Last ist leicht. Wir stehen auf und beten. haben. Danke dir, dass du uns vor deinem Wort immer wieder stellst. Jeden Sonntag stellst du uns vor deinem Wort. Und wir können in deinem Wort erfahren, was uns nicht gefällt oder was unserem Handeln, Denken nicht entspricht und das ja auch gut ist. Wir erfahren unsere Krankheiten, wir erfahren unsere Fehler, erkennen unsere Sünden, dass es auch gut ist. Aber nicht nur. Wir finden in deinem Wort Ausweg. Wir finden Salbe in deinem Wort. Wir finden Hoffnung in deinem Wort. Du sagst, komm her zu mir. Wir sollten einfach zu dir kommen. Wir sind weit weg von dir, wenn wir unter diesem Last von außen und Last von innen leiden. Wenn unsere Seele nicht erquickt ist, wenn sie nicht frisch ist, wenn wir nicht in Ruhe sind, wenn wir in Kummer uns befinden, wenn in Sorgen, in Ängsten wir versklavt sind, dann brauchen wir dich. Dann haben wir ein Problem mit dir. Dann wir lieben dich nicht so sehr. Wir schätzen dein Werk in uns nicht so sehr und wir vertrauen deiner Zukunft nicht so sehr und dein Handeln jeden Tag nicht so sehr. Wir sehen dich nicht hinter Situationen. Wir sehen nur uns, lieben uns, vertrauen nur uns selbst. Danke, dass dein Wort so toll ist. Danke, dass wir aus deinem Wort Kraft schöpfen können für neues Leben. Wir möchten ganz gerne dich lieben, dir mehr dienen. Und wir möchten dich mehr vor Menschen bekennen. Und dafür brauchen wir dich, deine Kraft in uns. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns befähigst zu diesem Dienst, dich vor Menschen zu bekennen, dir zu dienen, dich zu fürchten und dir mehr und mehr zu lieben. Danke, dass du uns deinen Sohn offenbaren hast. Wir kennen ihn. Wir haben Zugang zu dir durch Jesus. Danke dir dafür. Danke für alles, was du für uns tust. Hilf uns, dass wir dich nicht vergessen im alltäglichen Leben, dass wir Götzen nicht anbeten und dass wir dich nicht versuchen, indem wir Menschen, Situationen und dich selbst beschuldigen für das, was bei uns kaputt geht. Danke, dass du großer Gott bist und dir allein soll die Ehre gehören, solle Deo Gloria.